Werte HörerInnenschaft, heute befinden wir uns wieder auf dem Landsitz der Bridgertons in Aubrey Hall. Und was dort alles passieren wird, das werden wir heute für euch herausfinden. Denn wie unsere werte Kollegin Lady Whistledown bereits sehr altklug über die Männer schrieb, denken diese durchaus nicht immer mit ihrem Kopf, sondern mit ganz anderen Körperteilen. Und das ist ja mal eine Aussage, die sollten wir vielleicht mal prüfen.
Ja, widersprüchliche Wesen nennt sie sie. Da kann ich aber eigentlich nur zustimmen. Aber nicht nur Männer sind widersprüchliche Wesen, wir Frauen doch ab und an auch.
In der Tat, in der Tat. Aber an dieser Stelle möchte ich natürlich einmal meine werte Mitverschwörerin hier begrüßen. Die liebe Mona sitzt natürlich wie immer mit mir hier am Mikrofon.
Es ist mir ein Vergnügen. We are partners in crime.
Absolut. Und ich bin natürlich wie immer Isa. Und falls ihr das allererste Mal hier zu uns schaltet, was machen wir denn hier eigentlich, Mona?
Wir machen einen gar wunderbaren Podcast seit jetzt schon nunmehr 7 Jahren.
Nein,
22 haben wir doch angefangen, oder nicht?
Dann vier Jahre.
Ich fange nochmal an.
Sieben, fünf, ich weiß.
Aber das Ding ist, das Lustige ist, ich habe an eine 4 gedacht und warum auch immer sage ich 7. Völlig bescheuert. Wahrscheinlich wegen 7 Uhr morgens mit der Baustelle.
Ja.
Egal. Ich fange nochmal an.
Mhm.
Wir machen einen wundervollen Podcast seit jetzt fast 4 Jahren, wo wir erst mit Downton Abbey angefangen haben. Eine gar wundervolle Ära, wo ich immer noch traurig bin, dass sie zu Ende gegangen ist.
Ja.
Aber was zu Ende geht, kann ja wieder aufgenommen werden. Und nun besprechen wir Bridgerton, sowohl die Serie als auch die Buchserie.
Ganz genau. Und wir befinden uns aktuell im 2. Band, 9. Kapitel bei Wie bezaubert man einen Viscount? Und ja, bevor wir ins Kapitel starten, wollen wir uns natürlich wie immer ganz, ganz herzlich bei unseren Steady-Unterstützis, bei unseren Mäzeninnen bedanken. Die da sind Lady Emlyn, Fawkes, Lord Daniel, Lady Savick, Lady Eliza Freshwood, Lady Melody, Lady Hase von Kerbernock, Stormy Girl, Lady Rockula, Lord Andrew, Sovereign Lovelace of Evernight, Lady Godiva, Ronna Camela und Lady Lischka. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und man hat immer so ein wohliges Gefühl im Bauch, wenn man diese Liste vorlesen darf.
Ja, es ist wirklich so, ihr seid Butter für die Seele für uns.
Absolut und ihr helft uns richtig doll, diesen Podcast einfach weiterzuführen und auch immer wieder ein bisschen zu verbessern, hoffentlich. Es tut uns ein bisschen leid, dass die letzten Aufnahmequalitäten ein bisschen schlecht waren. Wir haben so ein bisschen rumexperimentiert, weil wir haben so ein paar von euch kennen die tatsächlich auch schon, denn sie haben selber schon reingesprochen. Wir haben so ein paar tragbare Mikrofone, weil in letzter Zeit war einfach bei uns so ein bisschen der Cozy-Mode an, kann man sagen. Wir sind einfach beide ultra platt und wollten einfach entspannt auf dem Sofa sitzen beim Aufnehmen. Und deswegen haben wir die tragbaren Mikrofone genommen. Und da mussten wir uns halt einfach noch so ein bisschen rantasten, wie das am besten funktioniert auf dem Sofa und mit der Distanz und wo das angebracht werden sollte. Und deswegen gab es da leider so ein bisschen Krisselprobleme manchmal. Aber wir hoffen, dass es dieses Mal einfach besser wird.
Gebt uns sonst gerne Feedback. Ich kann auf jeden Fall sagen, diesmal habe ich keinen Pulli an, der sich über das Mikro legen kann und keine Katze auf dem Schoß.
Genau.
Über Letzteres bin ich ein wenig traurig.
Ah, aber die kommen vielleicht noch.
Genau, was nicht ist, kann ja noch werden.
Ganz genau.
Wir befinden uns mit der Lady Whistledown am Tage des 29. Aprils 1814.
In der Tat.
Ja, und der Satz geht ja auch nahtlos weiter oder die Geschichte nahtlos weiter an das vorherige Kapitel, wo es nämlich ja endete mit einem vielleicht sollte ich es tun und hier kommt ein vielleicht auch nicht.
Ich fand es sehr lustig, wie das hier auch kam mit, also sowohl als Antwort auf das letzte Kapitel, als auch als Antwort auf die Whistledown, ne? Mit, wir wissen ja, dass die Männer von einem ganz anderen Teil selbst gesteuert werden und darunter dann vielleicht auch nicht.
Ja, stimmt. So habe ich das gar nicht gesehen. Das ist wirklich witzig. Und bei Anthony geht es aber ja, so halb um was anderes, denn er hat ja darüber nachgedacht, ob er Kate Sheffield im wunderbaren angelegten Garten und gepflegten Garten seiner Mutter jetzt nochmal küssen soll.
Mhm.
Er hält das eigentlich irgendwie für eine ganz hervorragende, gleichzeitig aber auch für eine schlechte Idee. Er kann den Gedanken aber gar nicht zu Ende denken, denn sein jüngerer Bruder Colin unterbricht die beiden.
Ja, genau. Und er denkt sich natürlich wieder, wie wäre es auch anders bei den Bridgertons, dass er Colin am liebsten töten würde.
Ja, irgendwie zieht sich das als Muster so durch, dass er seinen Bruder gerne umbringen will.
Nee, die sich gegenseitig eigentlich ziemlich gerne, ne? Weil Daphne ist ja auch später nochmal dabei im nächsten Kapitel. Und also irgendwie, weiß ich nicht, sind die doch ziemlich brutal angelegt.
Ja, das stimmt. Tja, vielleicht liegt's an der Familiengröße. Ich weiß es nicht. Nein, das möchte ich jetzt so nicht sagen.
Who knows?
Aber who knows, ganz genau. In Anthonys Gedankengang ist er ganz glücklich darüber, dass Miss Sheffield, also Kate, nicht weiß, welchem Schicksal sie gerade entronnen ist, was ja irgendwie schon etwas unheilvoll klingt. Eben dem Kuss. Colin hat sie ja nun unterbrochen. Und dann ja knurrt er ihm auch direkt entgegen, eines Tages werde ich ihn umbringen.
Ja, aber ich finde es auch krass, wie er ja auch selber sagt, mit nur wenigen Sekunden. Und er hätte Kate Sheffield geküsst und den schlimmsten Fehler seines Lebens begangen. Und sind wir mal, also jetzt spielen wir das mal ganz kurz durch. Mal angenommen, Colin wäre jetzt wirklich ein paar Sekunden später gekommen und hätte die nicht unterbrochen. Mhm. Dann hätte er sie geküsst und dann wäre Colin dahin gekommen und hätte es gesehen. Und dann hätte Anthony Kate heiraten müssen. Und zwar direkt, also ich meine, wir wissen beide, dass das wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee ist.
Ja.
Aber grundsätzlich wäre er dann in dieser Situation wie schon Simon und Daphne oder ne?
Deswegen, auch wieder in einem Garten, ne?
Ja, auch wieder in einem Garten. Also im Endeffekt wäre es dann tatsächlich, ja, wär dann das Buch vorbei, würde ich sagen.
Ja, aber es ist halt auch, also Anthonys Gedankengänge sind ja an ganz vielen Stellen auch einfach hochgradig doppelmoralisch.
Mhm.
Also, weil es ja dann noch weitergeht, wo er dann sagt, naja, sie einmal zu küssen, das kann man vermutlich entschuldigen, geistige Umnachtung, vielleicht habe ich was getrunken, irgendwie hat es mich übermannt. Aber sie ein zweites Mal zu küssen, dann müsste ich wohl die Verben und Edwina Sheffield einstellen. Ja, natürlich müsste er das, weil das stimmt, was du sagst. Aber alleine, wie er das auch begründet, wenn man bedachte, wie sie ihn an jenem Abend in seinem Arbeitszimmer provoziert hat, und dann möchte ich dieses Buch nehmen und ihm gegen den Kopf pfeffern, weil das nicht stimmt.
Ist so. Das ist einfach komplett verdrehte Tatsachen. Da bin ich auch total drüber gestolpert. Und ich dachte so, excuse me, boy.
Mhm.
Also was ist mit ihm jetzt hier? Also Mr. Bridgerton, ne? Also jetzt müssen wir hier aber nochmal Tachles reden. Ja.
Nee.
Also, nee.
Ja, und dann noch so dieses, er konnte gar nicht fassen, wie kurz davor er gestanden hatte, seine Hochzeitspläne mit Edwina aufzugeben. Also ich kann vieles nicht fassen, Anthony, aber das gehört nicht in meine Gedankengänge mit hinein.
Nee, das stimmt. Ja, im Endeffekt, sind wir mal ehrlich, das Beste, was er gerade tun kann, ist, entweder er heiratet jetzt Kate, weil er für die halt echt viel Gefühle hat und springt über seinen Schatten, oder er sucht sich eine komplett andere und zieht sich von den Sheffields komplett zurück für immer.
Voll. Ja, ganz genau.
Und zwar komplett, komplett. Also auch, dass er Kate eben nicht als, keine Ahnung, Mätresse nimmt oder so ein Scheiß, ne? Also,
oh Gott.
Wo wir wieder beim Thema sind.
Ja, aber kurzer Sidetrack an der Stelle. Hast du diesen Beitrag gesehen? Ich glaube, der ist sogar von Netflix selbst. Mit dieser Pralinenschachtel, wo die Gesichter von ganz vielen Charakteren aus Bridgerton drauf sind.
Ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
Musste ein bisschen lachen am Ende, weil natürlich alle Bridgertons sind drauf, aber auch Queen Charlotte, Lady Danbury, so ein paar Figuren, die man halt so kennt. Und nach verschwinden die.
Mhm.
Und als letztes bleibt Benedict übrig. Und wenn seine Praline weg ist, dann steht da einfach nur Wert bei der Mätresse. Und dann so, Gott, ist das beknackt. Aber ja, damit werden wir uns beschäftigen, wenn wir irgendwann bei Staffel 4 und bei dem jeweiligen Buch angekommen sind.
Das stimmt. Aber ich fand bisher, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie wir Staffel 4 bisher fanden, ne?
Das stimmt. Und ich bin auch immer noch zwiegespalten, ob man das schon vorgreift oder ob man wartet. Auf der anderen Seite, jetzt ist der Hype halt darum da, ne?
Ja. Also ich fand Staffel 4 bisher gut.
Ja,
also
ich auch.
Es ist, also na klar hat es so seine Problemchen. Und es ist natürlich ultra Cinderella-Story.
Ja.
Also wirklich, also so viele Motive, die haben sie ja gefühlt einfach 1:1 bei Cinderella abgekupfert, so ungefähr. Aber ich finde es irgendwie trotzdem charmant. Und ich meine, ich glaube, das Buch ist auch sehr stark so. Also deswegen, also so wie ich das gehört habe, soll
genau.
Das Buch auch ziemlich Cinderella-artig sein, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, ich mochte den Vibe. Ich mochte irgendwie, das ist ein bisschen lustiger. Weil manche Sachen waren ein bisschen flapsig schon fast, wo ich gedacht habe, oh, jetzt wird's gerade ein bisschen sehr modern. Aber ich mochte den Vibe, ich fand es sehr lustig gemacht. Und was ich auch irgendwie mega nice fand, war einfach diese Insights dann mit den Bediensteten und so, was mir einfach diese Downton-Vibes gegeben hat. Und das mochte ich halt irgendwie total. Weiß nicht, das hat mich sehr abgeholt. Ja.
Voll, mich auch. Nee, aber das habe ich auch sehr gemocht, diese Downton-Vibes. Dann eben auch, wie Sophie ja auch direkt so angenommen wird, dass man eben auch ein bisschen dieses Schäkern zwischen den Bediensteten auch mitkriegt. Ne? Ja. Zum Beispiel ich glaube, er ist ja mitunter der Kutscher der Bridgertons, der ja irgendwie auch immer
John.
Ich glaube wohl, der auch unter den Bediensteten immer so gehandelt wird als, ja, Sophie ist die Einzige, die seinem Charme nicht erliegen kann.
Mhm.
Und er scheint ja auch für zumindest die Bridgerton-Brüder hier und da ja auch immer so ein bisschen der Partner in Crime zu sein. Und er war ja auch derjenige, der Eloise immer nach Bloomsbury gefahren hat.
Ja.
Ich finde den ja cool irgendwie,
ja,
muss ich sagen.
Ja, der ist ziemlich cool. Und ich finde auch richtig cool, dass die Mädels, also es sind ja Hyacinth und Eloise, ne, die sich quasi dann Sophie so ein bisschen teilen, ne?
Ja.
Dass die auch total begeistert von ihr sind, ne? Und dass sie die total cool finden. Und das finde ich halt richtig schön, dass sie da irgendwie schon so was Freundschaftliches schon fast ein bisschen aufbauen, ne?
Ja,
also,
das stimmt.
Das finde ich irgendwie richtig nice. Ich bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Bald geht's ja weiter.
Das stimmt.
Nächste Woche.
Tagen.
Ja. Genau. Und da bin ich echt gespannt, was da so passiert jetzt noch. Also, ich fand's auf jeden Fall sehr cool. Ja, diese ganze Maskenerkennungsthematik fand ich ein bisschen wack, weil im Buch habe ich schon gehört, soll da ja viele Jahre zwischen sein, zwischen da, wo sie sich das erste Mal gesehen haben und dann dieser Geschichte auf diesem Anwesen, wo er sie rettet, ne? Und da verstehe ich dann schon, dass man sich nicht mehr erinnern kann. Nur in der Serie waren es ja jetzt, keine Ahnung, einen Monat oder so.
Wenn überhaupt.
Und wenn er Maler ist und so, da kann man sich ja dann auch schon mal an so ein Gesicht noch erinnern, oder?
Ja, guter Punkt. Das machen wir jetzt noch eben, dann kämen wir auch wirklich zu Buch 2 wieder zurück. Das fand ich nämlich auch, weil für mich war nicht mal ein Monat dazwischen. Für mich wirkte es so, als wären das wenige Tage.
Ja.
Und es wurde immer so geframed, dass ja Benedikt ja vorher auch ganz viele Porträts und Zeichnungen und so kladde Skizzen von seiner Traumfrau angefertigt hat. Teilweise steht er ja vor ihr und hat so eine Vision von der Frau in der Maske.
Ja.
Und es wird ja auch so geframed, dass er bei Frauen, wenn er am Flanieren ist mit Eloise im Arm, dass er sich explizit auch die Mundpartie und alles anguckt und dann eben weiß, okay, die ist es nicht.
Ja.
Und bei Sophie erkennt er das dann nicht.
Ja.
Auch die Augenfarbe nicht. Oder er zieht doch auf einmal Frauen in Betracht, die blaue Augen haben,
oder
obwohl
blond
sie braun
sind oder so.
Und also richtig seltsam. Gut, okay, bei den Haaren kann man, würde ich noch sagen, kann eine Perücke sein.
Ja, fair, ja.
Aber bei den Augenfarben, ich weiß nicht, ob es zu der Zeit schon Kontaktlinsen gab. Ich würde jetzt mal sagen, nein. Das dürfte moderner sein, aber das war überhaupt nicht überzeugend in dem Moment. Und dann dachte ich, ich weiß ja nicht.
Ja, also ich meine, dann da hinkt ja aber auch allgemein so ein bisschen die Geschichte. Ich meine, ich finde das großartig, ne? Versteht mich nicht falsch. Ich finde es großartig, dass die Charaktere mehr POC und so weiter besetzen und so. Das finde ich wirklich gut. Das mag ich. Ich finde, das macht das Ganze auf jeden Fall noch viel lebendiger und viel zugänglicher und so. Also ich finde das wirklich schön. Nur jetzt diese Geschichte, dass es gibt ja nun mal nicht so wahnsinnig viele asiatisch aussehende Charaktere in der Serie. Und Sophie und ihre Stepsisters sind ja nur ein paar davon. Und dass er dann unter denen, also dass er, sag ich mal, sich die europäischsten Nudeln da angeguckt hat, sag ich mal, die alle so, ne, weißt du, hier so à la Cressida Cowper aussehen mit ihren blonden Haaren und so weiter, wo ich dann denke, Dude, also das hätte man schon erkennen können, weil das kannst du ja auch ganz schlecht faken, also so, ne?
Ja.
Weißt du, was ich meine? Auch weil unter der Maske konnte man das schon erkennen.
Das stimmt. Also
deswegen im Vergleich, im Buch ergibt es natürlich total Sinn, weil das da nicht so ist.
Richtig.
Ne? Deswegen, aber in der Serie hinkt das dadurch umso mehr. Also
das stimmt.
Das ist halt das, was ich da ein bisschen schwierig finde. Ich finde, Sophie ist super besetzt, die ist total toll. Ich finde, entweder hätte man sich wirklich sagen müssen, okay, dann hat sie halt eine andere Maske auf. Dann hat sie halt eine Maske auf, die so richtig doll viel bedeckt, dass man eben sieht, dass wie so eine venezianische, so jetzt habe ich's, die halt wirklich so komplett das Gesicht bedeckt, dass man irgendwie wirklich das nicht erkennen kann.
Ja.
Also, dass man dann sagt, okay, er hat jetzt wirklich nur ihre Augenfarbe gesehen oder irgendwie so, ne?
Zum Beispiel.
Oder sie hat so eine, wo man wirklich gar nicht so richtig durch, es gibt ja auch so welche, wo du durchgucken kannst, aber die dann wie so ein Schleier sind oder irgendwie so. Ich finde, das hätte man dann mehr machen sollen. dann wäre es sinniger, dass er sie nicht erkennt. So ist es irgendwie weird. Also,
das stimmt. Ja. Aber wo du gerade Cressida Cowper erwähnst, wo ist die eigentlich?
Stimmt,
in der vierten
wo ist die
Staffel
eigentlich? Die stand auf jeden Fall mal am Rand. Gesehen hat man sie, aber sie hat irgendwie noch keine Sprechrolle gehabt, ne?
Hat man sie gesehen?
Ich meine, ja.
Ich kann mich an Cressida jetzt in Staffel 4 bisher noch gar nicht erinnern.
Vielleicht ist sie auch schon wegverheiratet. Wir gucken.
Aber ist sie laut Lore der Serie, weil da haben sie ja auch irgendwann die Bücher vertauscht, ist sie nicht laut Lore eigentlich schon fast, ja, geächtet ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber weil sie sich doch für die Whistledown ausgegeben hat und war es aber gar nicht, dass da, vielleicht ist sie deswegen begründet
warte mal,
weg.
War da nicht eine Geschichte, dass sie jetzt wegen dieser ganzen Geschichte, wegen dem Skandal und auch weil sie ja jetzt keinen Heiratsanwärter hatte, irgendwie aufs Land zu ihrer Tante sollte?
Vielleicht.
Da war doch die Diskussion, wo sie noch meinte, das kann ich nicht machen, da werde ich eingehen und so.
Vielleicht, weiß ich nicht.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Ich versuche mal im zweiten Part von Staffel 4 auf sie zu achten. Jetzt erstmal können wir ja zum zweiten Buch zurückkehren.
Auf jeden Fall.
Jedenfalls denkt Anthony da noch einmal darüber nach, dass er nicht dazu bereit ist, seine bisherigen Hochzeitspläne aufzugeben, weil Edwina für seine Zwecke die passende Frau ist, sie sieht gut aus, sie ist die Diamond of the Season und er ist sich vollkommen sicher, er hat damit eine Frau vor sich, in die er sich niemals verlieben könnte. Und deswegen ist eigentlich nur Kate für ihn gefährlich, was ja eigentlich schon ein spannender Gedankengang in die richtige Richtung ist, nur falsch interpretiert.
Ja, genau. Dann, ich find's auch so krass, wie er dann noch sagt später, genau, sie reden ja dann noch über Daphne und den Duke, weil Colin erzählt, dass Daphne eben jetzt angekommen ist.
Genau.
Und dann grummelt Anthony ja mit, ja, genau der. Ne? Und Colin lacht dann und dann sagt Anthony eben, er war eben gegen diese Heirat. Und dann sagt er, ist er noch zumindest, dass er da flucht, ne, so von wegen, ach, Herrgott. Und dann fällt ihm auf, oh, er wollte ja vor Kate nicht so fluchen. Und ich denke so, du hast vor Kate schon ganz andere Dinge gesagt. Also bitte, ja, ne? So das, ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht das Schlimmste.
Das
ja,
stimmt.
Auf jeden Fall will er ihn dann auch noch beschimpfen und sagt dann diesen Bass und dann Bassett. Bassett wollte ich natürlich sagen.
Nochmal gerade so gerettet. Was mich aber ein bisschen wundert, aber vielleicht liegt es auch daran, dass Colin gerade da ist und wieder einen Schalk im Nacken hat. Weil Colin betont ja auch so mit, ja, es macht ihn wahnsinnig, dass die beiden auch so glücklich sind.
Ja.
Und ich fand es in dem Moment einfach total auffällig, dass sich Anthony in dem Moment total darüber aufregt. So mit, ja, und ich habe ihn gar nicht halb zu Tode prügeln dürfen. Ja. Und dann dachte ich so, ja, es hat ja auch nur ein Duell irgendwo in den Walakutten gegeben.
Ihr wolltet euch ja nur erschießen gegenseitig, cool.
So, gar kein Problem. Es hat ja auch nicht nur so eine Halbprügelszene in einem Garten gegeben, wo hier Daphne noch halb in den Dornbusch reingeschubst habt.
Ja.
Anyway, never mind. Aber wie er sich das hier wieder dreht, wie es ihm passt, jetzt komme ich nämlich zu meinem Punkt zurück. Denn noch vor einigen Kapiteln hat Anthony genau diese Liebesgeschichte für seine Zwecke benutzt, um Kate gegenüber zu begründen, warum er der passende Kandidat für Edwina ist.
Yes.
Weil er ja nun seinen Ruf als Frauenheld weg hat, genauso wie Simon ihn ja hatte. Und nun ist Simon ja ein liebender Ehemann und vergöttert seine Ehefrau, da könnte er das doch auch tun, nicht
ja,
wahr?
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, Anthony ist einfach, weißt du, der legt sich gerade alles immer so aus, damit es ihm gerade irgendwie in den Kram passt und widerspricht sich dann im nächsten Satz aber sowas von selbst.
Ja.
Also es ist so dämlich. Ich weiß irgendwie, es geht mir das ein bisschen auf den Keks. Aber gut.
Dearest gentle readers, Männer sind widersprüchliche Wesen.
Aber wirklich.
Genau, Colin lächelt dann aber auch nur und erzählt dann, dass Daphne eine Runde Crockett vorgeschlagen hat. Und im Endeffekt, ne, sie stellen dann fest, die haben alle schon lange nicht mehr gespielt, sie waren ja auch alle schon lange nicht mehr da. Aber es wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, jetzt eine Partie zu spielen, bevor man all den Zierpflänzchen noch vorgestellt wird, aber Anwesende natürlich ausgenommen.
Und Kate, natürlich, natürlich, verstehe ich schon, ne? Ist alles gut. Ja, und dann lachen die auch darüber und Colin sagt, dass er sie mag, also dass er Kate sehr sympathisch findet. Und dann stellt sie auch fest, so, ich habe ja noch nie Crockett gespielt oder Croquet. Im Dings hieß es, glaube ich, Croquet, ne? Vorher, aber naja, egal.
Du meinst in der Serie?
Ja.
Weil in der Serie nehmen sie den französischen Namen, der hier gleich erwähnt wird.
Ja, genau. Nee, in der Serie sagen sie auch Croquet. Aber wir haben recherchiert für die Serie, Das ist Palmal oder Palmay oder wie auch immer heißt. Ich kann es nicht aussprechen, aber...
Oh, dann habe ich das verwechselt.
Ja, aber genau. Aber hier erfahren wir das ja jetzt auch auf jeden Fall nochmal. Genau. Dass es eben ein lustiges Spiel aus Frankreich ist. Kate wird gefragt von Colin, so rum, ob sie das schon mal gespielt hat. Sie, nein, ich fürchte nicht. Und sie sagt, sie findet, das klingt aber eigentlich ganz spannend, denn sie kriegt jetzt gleich erzählt, dass man eben mit Holzschlägern diese Holzkugeln durch Tore schießt. Und eigentlich geht es bei den Bridgertons gar nicht immer so unbedingt darum, dann auch alle Tore da zu durchschießen, sondern eigentlich mehr die anderen so richtig abzufacken.
Ja, muss gestehen, dass ich das ziemlich lustig finde. Vor allem, wie unheilvoll das eben auch schon erwähnt wird, weil Kate noch sich das anhört und sagt, ach, das klingt ja ganz einfach. Ja, aber nicht, wenn man mit den Bridgerton spielt. Colin stellt die Tore mal zwischen Baumwurzeln auf.
Ja, das ist einfach so frech, ne? Ja, und dann unterhalten sie sich auch darüber, dass Daphne schon mal eine Kugel im See versenkt hat, der da ist. Denn der Parcours war eben zu fies aufgestellt, ne?
Genau.
Und dadurch ist ihre Kugel halt im See versunken. Und bisher ist halt das, sag ich mal, das höchste Ziel, dass eben auch die anderen Kugeln irgendwann mal im See landen, so ungefähr. Ja, und Daphne möchte garantiert eine Revanche für letztes Mal.
Genau, dann findet Kate, dass das alles eigentlich ziemlich lustig klingt, macht sich noch Gedanken darüber, dass es eigentlich keine so smarte Idee ist, den Nachmittag mit Anthony zu verbringen.
Ja.
Sie kann aber irgendwie nicht widerstehen und fragt halt, ob sie sich quasi selbst einladen darf. Und
hat sie ja zu dem Zeitpunkt auch unwissentlich eigentlich schon fast getan, ne? Indem sie
genau.
sagt, oh, das ist ja toll, das würde ich eigentlich auch gerne mal spielen. Und dann sagen die, ja, dann machen sie doch mit, ne?
Genau.
Ja, und dann ist sie, oh shit, ja gut, jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil ja auch Edwina, wir greifen kurz ein bisschen vor, ja noch mit eingeladen wird und sie sich dann denkt, ach Mist, ey, ich wollte sie ja raushalten, hätte ich mal kurz eine Sekunde drüber nachgedacht.
Ja.
Geil finde ich aber wieder Colin. Ich mag Colin in diesem Buch bisher wirklich gerne, muss ich sagen, dass er sagt, ja, aber natürlich, ich vermute sogar, dass sie zu uns Betrügern hervorragend passen werden. Ich denke so, ja geil, ey. Weißt du, ihr framet euch hier schon voll als die Schummler vom Dienst, wenn es um dieses Spiel geht.
Ja.
Das ist einfach richtig geil. Nee, die Regeln brauchen sie gar nicht beherrschen. Beobachten sie einfach und gucken sie, was wir machen. Das ist schon ganz einfach. Wie du schon sagtest, es geht einfach darum, die anderen Spieler maximal abzufangen.
Ja, und... ich finde es ja so geil, wie Kate dann auch so sagt, okay, aus ihrem Munde klingt das irgendwie wie ein Kompliment. Und Colin, oh ja, das ist ein Kompliment von mir, ne? Also es ist einfach richtig gut, wie sie auch direkt so schnallt, dass das eben für die höchste Ehre ist, eigentlich möglichst unfair zu spielen.
Ja, ne, aber auch allein dieses, oh unbedingt, Ehrlichkeit ist gewiss eine lobenswerte Tugend, doch nicht beim Crockett-Spielen.
Ja. Ich finde Colin auch gerade hervorragend. Vor allen Dingen ist er auch die ganze Zeit so dieser Kuppler und Matchmaker. Das war ja im letzten Buch auch schon. Und irgendwie finde ich das sehr witzig. Da bin ich mal gespannt, wie das noch für ihn dann später mal wird, wenn sich dann alle rächen werden.
Oh ja, da bin ich auch gespannt. Jetzt kommen wir zu dem, was eben schon vorgegriffen worden ist, dass Anthony die Gelegenheit beim Shop verpackt und eben auch direkt Edwina mit einladen will. Und Kate dann so ein bisschen ertappt ist, so mit oh snap. Das ist doch total mistekistig, ich will die beiden doch voneinander fernhalten und jetzt durch mein unbedarftes Handeln habe ich ihm sozusagen eine passende Gelegenheit verschafft.
Genau. Sie stellt dann noch fest, dass Edwina ja vielleicht gar nicht mitspielen möchte, aber denn ich glaube, sie wollte sich auf ihrem Zimmer ausruhen und dann sagt Anthony so, ja, ich werde erfahren lassen, dass das Mädchen leise klopft, ne? Und er, ja, von wegen, so ungefähr. Und ich denke so, oh, komm, Anthony, ne? Der will sich das auch wirklich mit ihr jetzt so richtig verscherzen hier.
Ja. Colin ist aber weiterhin gut gelaunt. Ja. Für ihn stimmt dann wieder das Verhältnis. Drei Männer spielen gegen drei Frauen.
Ja.
Und Kate möchte dann eben noch ein paar Details zum Spiel wissen, ob man in Mannschaften spielen würde und ähnliches. Aber dann, und das ist so witzig, weil man einfach daran wieder merkt, das sind einfach die Kinder von Violet, weil Colin dann erklärt, nee, das jetzt nicht. Aber meine Mutter predigt einfach immer, dass man stets ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter anstreben sollte. Es würde sie sehr stören, wenn wir in ungerader Zahl ausgingen.
Ja, und Kate wundert das dann tatsächlich, weil sie denkt, hä, diese gütige und witzige und freundliche Frau, die wir vorhin kennengelernt haben, als ob die über so eine Sache außer Haut geraten würde. Und ich denke so, ah, da kennst du Violet noch nicht so richtig, ne?
Also, ja, gut, ne? Aber ich meine, vielleicht ist es auch wieder eine Frage der Motivation, weil es schließt sich ja auch wieder ein bisschen der Kreis, wenn es um die Einladungen nach Aubrey Hall geht. Das haben wir im letzten oder vorletzten Kapitel erfahren, wo ja Violet auch zu Anthony sagt, sie hat extra Leute noch einladen müssen, die am nahegelegenen Dorf leben und sogar noch eine Person, die eigentlich zu jung für so einen gesellschaftlichen Anlass ist, damit es passt, eben aufgeht. Und ich glaube, da geht es ja auch einfach so um Tanzen und solche Geschichten, dass also sich theoretisch immer irgendwie Paare bilden könnten. Mhm. Und das geht natürlich nur auf, wenn die Anzahl entsprechend
gut, andererseits unter den Geschwistern werden sich ja niemals Paare bilden.
Nee, das ist richtig.
Also, aber das ist, glaube ich, einfach dieses, sie legt da halt sehr viel Wert drauf, dass das eben gesellschaftlich angemessen ist. Sie ist da anscheinend sehr pedantisch, was das angeht. Und vielleicht will sie es auch einfach ihren Kindern von klein auf mitgeben, also quasi schon gefühlt reinprügeln und das eben auch bei Freizeitaktivitäten und so ein Kram. Ne? Also wahrscheinlich denkt sie sich, ja, das muss so sein. Ne?
Wobei das lustig ist, wo du das eben sagtest, mit zwischen den Geschwistern bilden sich keine Paare. In der Serie machen sie das nämlich immer.
Ja, ich meine aber im Sinne von keine Zukunftspaare fürs Leben.
Ach so, ja, das ist natürlich richtig. Ja. Auf der anderen Seite geht's in dem Moment sowieso nicht auf, weil Gregory und Hyacinth dürfen noch nicht dabei sein.
Genau.
Daphne ist bereits raus, weil sie verheiratet ist. Mhm. Und dann geht's bei den Geschwistern ja schon nicht mehr gerade auf.
Das muss ja aber auch Violet klar sein, dass das irgendwann nicht mehr so einfach funktionieren wird.
Ganz genau.
Aber egal, wir hängen uns hier an Details auf. Auf jeden Fall.
Der Teufel steckt im Detail.
Das stimmt. Im Endeffekt ist es dann so, dass Anthony sagt, okay, alles klar, er geht jetzt Edwina holen. Kate findet das Ganze überhaupt nicht witzig. Ne? Die denkt sich so, oh nein, dann ist er auch noch alleine mit der. Was soll das denn? Dann habe ich da keinen Einfluss drauf. Ne? Aber sie kann es jetzt nicht ändern, denn Anthony stratzt schon los quasi. Und Colin schnappt sich halt Kate und geht mit der in Richtung Croquetfeld und in Richtung eines Gartenschuppens, wo eben dann auch diese Schläger drin sind, aber währenddessen unterhalten sie sich eben ein bisschen.
Genau, das stimmt. Da möchte nämlich Kate von Colin wissen, ob das besagter See ist, wo eine rote Kugel ihre letzte Ruhestätte gefunden hat. Was ich ganz interessant fand, weil ich glaube, vorher war von der Farbe der Kugel gar nicht die Rede gewesen, als das berichtet wurde, dass Daphne da eine Kugel versenkt hat.
Das stimmt.
Das heißt, entweder ist das ein kleiner Buchfehler. Oder es hat sozusagen schon ein Gespräch stattgefunden, das nur einfach nicht niedergeschrieben worden ist. Mhm. Auf jeden Fall unterhalten die beiden sich dann eben auch ein bisschen über Familie, weil dann eben Colin lacht und auch sagt, dass es eigentlich ein Jammer ist, weil sie eben vor dieser Kugelversenkung eine Ausstattung für 8 Spieler hatte, weil schon Violet darauf bestanden hat, dass für alle Kinder eben auch ein Set da ist. Mhm. Und ja, Kate dann eben feststellt, dass die Bridgertons sich alle schon ziemlich nahe stehen. Und Colin sagt, naja, so gehört sich das ja auch in einer guten Familie. Kate ist aber auch schon wieder abgelenkt, denn Anthony hat ja gesagt, so roundabout in 30 Minuten, in einer halben Stunde, wäre er mit Edwina unten und Kate dauert das alles zu lange. Ja. Und deswegen fragt sie schon ungeduldig nach der Uhrzeit.
Genau, sie trommelt nämlich mit ihren Fingern auf ihren Oberschenkel und fragt dann nach der Uhrzeit. Dann teilt ihr Colin das auch ja freundlicherweise mit. Er hat so eine Taschenuhr dabei, die er hervorzieht. Und dann kriegt sie ihm die Zeit gesagt und sagt, ja, okay, alles klar. Und dann in ihrem Kopf geht's halt einfach rund so, okay, also 5 Minuten kann ich gestatten, wenn sie länger sind. Also wahrscheinlich werden sie dann und dann auftauchen. Vielleicht brauchen sie auch ein bisschen länger. Also 5 nach halb, das ist so die Schmerzgrenze. Da werde ich noch nichts sagen, aber wenn das später wird, dann werde ich meckern.
Genau, so ist es.
Ja.
Ja, die Überlegung, die trifft sie. Und dann in der Zeit hat Colin war schon dabei, die Schuppentür zu öffnen. Und Kate bemerkt, okay, die klingt irgendwie eingerostet. Und Colin erklärt daneben, naja, wir haben schon lange nicht mehr draußen gespielt. Und das wundert Kate ein bisschen, weil sie halt sagt, ey, wenn ich so eine Hütte hier stehen hätte auf dem Land, ich würde gar nicht nach London fahren, ich wäre die ganze Zeit über hier.
Exakt. Und Colin stellt dann noch den Vergleich an und sagt, ja, da sind sie genau wie Anthony. Der wäre eigentlich auch so. Ne? Wenn er nicht diese Verpflichtungen hätte und die ganze Familie nicht in London wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch nur auf dem Land.
Das stimmt. Das hat Kate dann in dem Sinne auch überrascht. Und ich habe mich gefragt, ob das ja zwar auch eine wahre Aussage ist, aber nicht vielleicht auch ein bisschen ein Ablenkungsmanöver, weil Kate damit ja ungewollt Salz in die Wunde gestreut hat. Die kann ja gar nicht wissen, dass Aubrey Hall der Ort ist, an dem Edmund hieß der Vater, ne? Ja. An dem Edmund verstorben ist, weil in einem Gespräch oder in einem Gedankengang, glaube ich, von Anthony, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber wir haben im Buch ja schon erfahren, dass sie eigentlich ihren Hauptwohnsitz von Aubrey Hall nach London verlegt haben, nach dem Tod des Vaters, weil sie es alle mit den Erinnerungen in Aubrey Hall nicht mehr so gut ausgehalten haben.
Ja, das stimmt. Ja, es keine Ahnung, vielleicht will Colin auch einfach nicht gerade nicht so detailliert in in das Familientrauma reintappen, weißt du?
Genau.
Dann deswegen hält er es vielleicht seicht, ne? Colin stellt dann auf jeden Fall fest, dass er kein bisschen neidisch auf Anthony ist, denn der hat einfach so viel Verantwortung und er würde niemals mit ihm teilen wollen, also oder irgendwie tauschen wollen. Denn der Titel, die Familie, das Vermögen, das ist halt eine Riesenlast für ihn.
Mhm.
Und er ist einfach nur froh, dass er das nicht auf sich laden muss. Und dann fragt Kate aber auch, hä, was hat das mit Aubrey Hall zu tun? Und er guckt dann einmal ganz kurz verständnislos zu ihr rüber und ja, schaut dann sich diesen Landsitz noch einmal an und meint, naja, Anthony liebt diesen Ort, aber es ist halt einfach nicht passend oder nicht, mir fehlen gerade so ein bisschen die richtigen Worte, nicht so einfach eben alles zu managen, wenn man eben hier auf dem Land ist. Deswegen sind sie halt die ganze Zeit in London und das stellt Kate eben auch fest, ne, dass es halt eben, ja, dass sie das auch ein bisschen seltsam findet, ne, dass er die ganze Zeit dafür in London ist. Aber er erörtert das dann nicht weiter, denn dann gehen sie in den Schuppen und widmen sich den Holzschlägern.
Genau, wo sie eben feststellen, dass alles in bester Ordnung ist, bis auf die verlorene rote Kugel, dessen Verlust man eben nur Daphne vorwerfen kann.
Genau, und in dem Moment kommt Daphne auch und sagt, bitte was, ne, was habe ich da gehört? Und dann, ja, die Kugel, ne, hier... Die ist ja verloren und dann stellt Colin Daphne eben auch vor, ne? Sagt hier, Daphne, Mensch, du kannst uns ja direkt beim Aufstellen der Tore helfen. Und wir hören eben auch quasi aus Edwinas Gedanken, wer Daphne ist, dass sie eben eine ganz klar eine Bridgerton sein muss, ne? Denn sie hat ja die typischen kastanienbraunen Haare, wie Anthony und Colin. Die Ähnlichkeit im Lächeln und in den Zügen ist eben auch nicht zu verschweigen. Und der Mann, der bei ihr ist, muss wohl ihr Ehemann sein, der eindeutig kein Bridgerton ist.
Das stimmt. Was ich aber sehr lustig fand, das habe ich gehört von Daphne, kam passend zu dem Augenblick, wo Colin noch den Zusatz gemacht hat mit, ich erkläre sie überhaupt immer zu schuldigen. Das macht mein Leben um vieles leichter. Ich denke mir, ja, diese wunderbare Geschwistergängelei ist hier wieder spürbar.
Ja, großartig.
Ja, und Colin freut sich dann aber auch, seine Schwester zu sehen und sagt, du kommst gerade rechtzeitig, dass wir die Tore zusammen aufstellen können und lächelt sie dann auch noch schalkhaft an und sagt, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich das hier ganz alleine mache, ne?
Also nee, vor allen Dingen, dass ich dich das alleine machen lasse. Und dann sagt sie zu Kate, ich trau dem nämlich nicht. Ne?
Nee, sie sagt das Simon.
Sie sagt es nicht Kate.
Genau.
Stimmt. Aber sie sagt, sie traut Colin nicht. Das ist die Essenz davon, ne? Und dann findet sie nämlich auch, dass ihr Bruder, das sagt sie nämlich Kate, dass ihr jämmerlicher Bruder offenbar gar keine Manieren besitzt, denn ihr wurde ja Kate noch gar nicht vorgestellt. Und sie sagt, naja, ich bin eben Daphne, Duchess of Hastings, ne? Und das hier ist mein Mann Simon. Genau. Finde ich auch geil, dass sie sagt, ich bin die Duchess of Hastings und das ist mein Mann Simon.
Ja.
So, nicht der Duke oder nö, das ist Simon.
Ja, wahrscheinlich lässt sich das dann eben auch leicht erschließen. Kate begrüßt die beiden dann eben auch entsprechend standesgemäß. Und wird dann von Colin auch als Miss Sheffield vorgestellt, was Daphne ein bisschen verwirrt, weil sie sich sagte, hä, ist mir nicht eben noch drin eine Miss Sheffield vorgestellt worden?
Mhm.
Und dann erklärt Kate eben, ja gut, das ist Edwina, meine Schwester, ich bin Catherine und Kate für meine Freunde.
Ja.
Und Daphne erklärt dann eben auch direkt, ach, das ist doch wunderbar, wenn ich euch Kate nenne, müsst ihr mich Daphne nennen und meinen Mann nennt ihr dann bitte auch Simon, nicht wahr, Simon? Also wie ist das? Und
ja, passt schon.
Genau, er stimmt dem Ganzen auch zu. Und das finde ich gerade sehr interessant, an diesem Gedankengang von Kate jetzt noch mitzulesen, weil sie halt denkt, naja, er hätte wahrscheinlich genauso reagiert, wenn Daphne jetzt erklärt hätte, der Himmel sei rosa, aber nicht, weil sie ihm nicht zugehört hätte, sondern weil er sie halt vergöttert.
Ja.
Ich denke, so süß.
Ja, schon ein bisschen süß, ne? Ich finde es auch sehr cool, dass Daphne direkt sagt, oh, ich möchte sie unbedingt zu Freundin erklären, ne? Also das fände ich sehr schön. Und dann spricht sie ihn aber auch mit, sie sagt ja erst noch Miss Sheffield und ich und dann, ach nee, das heißt Kate und ich, ne, da versucht sie das dann auch direkt aufzunehmen, ne. Kate findet das auch sehr schön und sagt, wir stellen da drüben drei Tore auf und Simon und du den Rest.
Ne? Genau.
Genau. Ja, dann schnappt sich Daphne Kate auch am Arm und sie gehen direkt in Richtung See, ne. Und dann sagt sie, wir müssen unbedingt dafür sorgen, ne. Machen direkt hier Verschwörer im Geiste zusammen, ne. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass Anthony seine Kugel im Wasser verliert. Der war schuld, dass meine letztes Mal verschütt gegangen ist. der muss jetzt leiden hier, ne? Ich sage dir und du hilfst mir dabei. So.
Meine Rache ist gereift und nun ist es soweit, so nach dem Motto. Ja, und sie erzählt dann eben noch, also Daphne erzählt Kate, wie sehr sie sozusagen auch unter dieser Situation gelitten hat, in Anführungsstrichen, weil Colin, Benedict und Anthony sie halt schamlos ausgelacht haben und dann sagt sie noch, ja, niemand kann so boshaft grinsen und so und so gemein lachen wie mein ältester Bruder und Kate nur so, ja, ich weiß.
Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber glücklicherweise hat Daphne das ja nicht gehört, ne? Und dann kommt nämlich auch wieder das bitterste Verhalten ever, die sagt, ja, ich hätte ihn umbringen können, ich schwöre es, ich hätte es getan, wenn ich die Chance gehabt hätte. Und ich denke so, Freunde, ne, wirklich. Ja. Also es ist halt irgendwie, ich weiß, die sagen das nur so, weil das wahrscheinlich so flaps dahergesagt ist, aber ich finde es komplett übertrieben jedes Mal, ne? Und ich denke so, keine Ahnung, man kann ja auch sagen, ich hätte ihn treten können oder ich hätte ihm, keine Ahnung, ja, naja.
Ja, das stimmt. Ich hätte ihn zwicken können. Hey. Ihm eine Portion extra Brokkoli auf den Teller getan.
Oh, aber Brokkoli ist lecker.
Das stimmt, aber als Kind mag man Brokkoli in der Regel nicht so gern.
Ich mochte Brokkoli als Kind.
Nee, ich nicht.
Nee? Hm. Gut. Mochtest du auch keinen Spinat, Erbsen oder irgendwas?
Lange nicht. Und manche Dinge mag ich immer noch nicht. Rosenkohl zum Beispiel.
Oh, Rosenkohl ist auch großartig.
Nee. Hm. Bitter und so.
Ich hatte noch nie Probleme. Das Einzige, was ich nicht mag, ist rohe Möhren, aber das mag ich auch bis heute nicht, weil die einfach für mich richtig ekelhaft schmecken. Aber ansonsten, ich bin absolut kein Gemüsefeind. Ich liebe Gemüse über alles, also eigentlich auch fast jedes, bis auf Romanesco. Den mag ich nicht. Der ist irgendwie eklig. Der ist irgendwie komisch. Romanesco. Obwohl das ja eigentlich nur eine Mischung aus Brokkoli und Rosenkohl, glaube ich, oder Brokkoli und Blumenkohl ist oder so. Und eigentlich müsste ich den mögen, aber den mag ich nicht. Der schmeckt so eklig.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon Romanesco gegessen habe.
Das ist dieser, der so aussieht wie so kleine Tannenbäumchen. Der sieht ein bisschen aus wie ein Brokkoli, nur spitzer und länglicher.
Ah.
Ja. Schmeckt auf jeden Fall nicht lecker.
Habe ich, glaube ich, noch nicht gegessen. Anyway, zurück zum Spiel. Denn Kate fragt sich nämlich auch, was wird denn eigentlich aus dem Spiel, wenn nach und nach immer mehr Kugeln im See versenkt werden? Denn es scheint ihr ja unvermeidlich, dass es dann irgendwann ein unspielbares Spiel wird, weil man keine Kugeln mehr hat, sondern nur noch Schläger.
Mhm.
Und daran merkt man auch, dass die Bridgertons ein sehr sorgenfreies Leben führen können, weil sie sagt, naja, da haben sie durchaus recht, das wäre irgendwann ein Problem, aber ich würde dann mal sagen, dann muss einfach ein neues Crockett-Set aus Frankreich hierher eingeschifft werden.
Ja, also, Mensch, gönnt euch.
Ne, das Ziel ist auf jeden Fall klar, Anthony muss seine Kugel heute verlieren.
Ja, genau.
Sie gibt sogar zu, um das nochmal eben reinzugießen, dass das eigentlich völlige Verschwendung ist, dass sie das weiß, aber es ist ihr das wert, wenn es bedeutet, dass sie ihre Brüder ein wenig ärgern kann.
Ja.
Und Anthony vielleicht ganz besonders, auch wenn sie es nicht sagt.
Ja. Und Kate versucht nicht darüber zu lächeln, aber es gelang ihr nicht so gut, denn sie scheint Daphne ziemlich sympathisch und ziemlich witzig zu finden. Und dann fragt Daphne sie auch so ein bisschen was, so haben sie denn Brüder? Und sie sagt, nein, ich habe nur eine Schwester, ne? Und da sagt Daphne wieder Miss Sheffield und dann hält Kate es auch für besser, sie euer Gnaden zu nennen. Sie wird dann auch nicht korrigiert, das, was ich ein bisschen schade finde. Ich hatte das Gefühl, ist das jetzt gerade ein Rückschritt oder ist Daphne da einfach nur unbedarft und denkt nicht drüber nach, dass sie ja eigentlich schon Kate nennen wollte, so.
Ja, vielleicht hat sie es vergessen in dem Moment, ja. Ne? Also das... Sie aber da in dem Moment mehr an das denkt, was die Manieren ihr gebieten.
Ja.
Und quasi vanished, voller Konzentration, wie mache ich Anthony das Spiel madig, hat sie diese Absprache vielleicht wieder vergessen. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es eine böse Absicht war, aber auffällig ist es schon, das
genau,
stimmt.
Und vor allen Dingen korrigiert sie es ja auch später nicht. Also gerade wenn Kate dann sagt, euer Gnaden, da müsste Daphne doch auffallen, wir waren doch schon beim Du, so ungefähr. Und dann, sorry, ich muss mich da noch dran gewöhnen oder irgendwie sowas.
Ja.
Ne? Hätte man ja machen können, macht sie aber nicht. Denn sie stapft einfach nur weiter, schaut so gegen die Sonne, guckt sich wieder an einen weiteren sehr diabolischen Platz für ein neues Tor aus, und zwar mitten zwischen zwei Baumwurzeln. Marschiert dann los, Kate läuft ihr auch hinterher und Daphne stellt fest, ja, von vier Brüdern, da kann man so einiges lernen, ne? Und Kate sagt nur, ja, ich glaub das. Können sie denn auch einem Mann ein blaues Auge verpassen oder ihn gar niederschlagen?
Ja, das kann sie.
Erstens kann sie das und zweitens, wie kommt sie denn jetzt darauf? Also, ja, okay, man kann viel lernen von Brüdern, okay, aber das ist doch nicht der erste Gedanke, wo ich hingehen würde mit, wie verprügel ich jemanden? Was ist denn das für eine Frage von Kate? Weil sie kennt doch auch die Vorgeschichte gar nicht von Daphne.
Das ist richtig.
Das
aber
ist doch merkwürdig, oder?
Weiß ich nicht. Ich habe das nicht als so merkwürdig empfunden, weil ich einerseits ein bisschen die Vermutung habe, dass die Autorin hier gerne diese Erinnerung an Nigel Burgum wieder aufrufen lassen wollte. Aber so oft, wie die Bridgertons sich gegenseitig umbringen wollen und so oft, wie Kate das jetzt vielleicht schon mitgehört hat, finde ich die Frage in dem Moment gar nicht so unberechtigt.
Ja, okay, fair. Vielleicht soll es ja auch einfach so ein bisschen zeigen, dass Daphne und Kate auf einer ähnlichen Wellenlänge ticken vielleicht, dass ihre Gedanken eben auch zu sowas gehen. Auf jeden Fall schmunzelt Daphne dann eben auch, lächelt halt schalkhaft und sagt, naja, fragen Sie am besten mal meinen Mann. Mhm. Weil dem hat sie ja auch schon mal ein ordentliches blaues Auge versetzt, ne?
Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja.
Und dann kommen die auch tatsächlich um die Ecke und sagen, ja, sagt der Duke, also Simon, eben, was soll sie mich fragen? Und dann sagt sie, ach, nichts. Passt schon. Und dann sehen sie eben, wie Colin und auch Simon eben gerade ein Tor zwischen die Wurzeln stecken von dem gleichen Baum, nur auf der anderen Seite. Das heißt, ne, der diabolische Plan ist auch auf der anderen Seite umgesetzt worden.
Stell dir mal vor, sie würden einfach die Tore um diesen Baum herum einfach legen.
Und alle so,
nein, gegen die Wurzel, Mist. Ja, und dann flüstert aber Daphne Kate noch eine Kleinigkeit zu, dass sie aber auch gelernt hat, wann man am besten den Mund hält, dass man Männer viel leichter lenken könne, wenn man erst einmal einige grundlegende Dinge über ihr Wesen herausgefunden hat. Mhm. Schließlich wären sie lange nicht so klug wie Frauen, sie wären nicht so einfallsreich wie das weibliche Volk und sie dürfen eigentlich höchstens über die Hälfte dessen Bescheid wissen, was Frauen denn so tun.
Mhm.
Das hat er aber nicht gehört, oder? Und Simon kommt nur hinter dem Baum hervor und sagt, doch, ich habe jedes Wort gehört. Und Simon verschränkt dann die Arme, sagt noch nur zu Daphne, ich lass dich mal gerne in dem Glauben. Und flüstert dann aber Kate zu, was er wiederum über Frauen gelernt hat. Und das ist eine wunderbare Retourkutsche, weil er dann halt sagt, naja, mein Geheimnis ist, sie sind viel leichter zu lenken, wenn man sie in dem Glauben lässt, dass sie klüger und einfallsreicher wären als Männer. Außerdem verläuft unser Leben so viel friedlicher, wenn wir nur die Hälfte von all dem wissen, was sie tun. Also die beiden...
Die schenken sich nichts.
Die schenken sich nichts.
Außer ein.
Naja.
Gut, auf jeden Fall stellt Colin dann fest, dass die beiden schon wieder miteinander am Shakern sind und es wahrscheinlich im Kopf schon wieder so, ne, so, sie sollen mal aufhören, wir sind hier in Gesellschaft. Und dann, nein, wir diskutieren nur über etwas. Und dann, ja, ist klar, die sollen, Himmel hilf so ungefähr, ne, dass ihr schon wieder diskutiert. Ja, aber egal, jetzt geht es daran, sich einen Schläger auszusuchen. Und da Kate ja der Gast ist, darf sie sich zuerst ihren Schläger aussuchen. Aber bevor sie das tut, klopft sie nochmal wieder mit ihren Fingern auf ihren Oberschenkel. Und Colin stellt schon fest, na, wollen Sie wissen, wie spät es ist? Und Kate hat anscheinend zwischenzeitlich schon öfter das gefragt und sagt, ach, wieso ist es so offensichtlich? Und er, naja, ich habe über sie gelernt, dass immer, wenn sie mit ihren Fingern auf ihren Oberschenkel trommeln, sie kurz danach die Zeit wissen wollen. Und dann, ah, das ist aber sehr aufmerksam von Ihnen. Verstehe.
Ja, das stimmt. Und sie sagt dann eben auch mit, ach Mensch, so langsam müssten aber ja auch Anthony und Edwina mal runterkommen. Dann, ja, beschäftigen sie sich aber erst einmal mit den Schlägern. Und genau wie Isa schon sagte, wählt Kate erstmal direkt den schwarzen Todesschläger.
Den Todesschläger.
Der seinen Namen von Anthony hat. Und alle sind dort erst einmal schon mal der Meinung, zumindest von den Geschwistern, dass Anthony den rosafarbenen Schläger bekommen muss.
Auf jeden Fall.
Und ja, im Endeffekt, Daphne greift nach dem grünen Schläger. Simon nimmt sich den orangenen. Und ich weiß gerade gar nicht, welchen Schläger Colin für sich nimmt, aber... Weil sie den blauen, den reservieren sie für Edwina.
Ja.
Lila verstecken sie.
Genau.
Weil sie dann nämlich zu dem Schluss kommen, ach Mensch, rosa und lila findet Anthony beide scheiße, aber rosa würde er noch schlimmer finden, deswegen werden wir lila mal verstecken. Nimmt Colin für sich dann gelb?
Moment, lass mich kurz gucken. Gab es nicht auch noch einen orangen?
Den nimmt Simon.
Simon, ne? Also sie nimmt schwarz. So, rosafarben kriegt...
Ja, Anthony. Colin nimmt gelb.
Colin nimmt gelb, der Duke nimmt orange und
Blau bekommt Edwina.
Blau bekommt Edwina und wer nimmt Daphne?
Grün.
Grün. Ah,
Genau. Daphne nimmt grün.
Ja.
Und so, dann wird noch Simon sozusagen mit in die Verschwörung aufgenommen mit, ja hier, ich kann bezeugen, sie haben nur einen Schläger für sich gewählt und konnten eigentlich nicht verhindern, dass Anthony dummerweise den rosa Farben
genau.
bekommt.
Genau, und dann, ja, aber was ist mit dem Lilan? Ja, der, und dann nimmt er den raus und schwupp, direkt in den Schuppen zurück. Und dann, so, ja, der, keine Ahnung, wo der ist. Der war für immer verschollen.
Ganz genau.
Genau. Dann
kommt die Szene, die du eben schon erwähnt hast, nochmal wegen der Uhrzeit.
Ach ja, genau. Dann kommt das mit der Uhrzeit, stimmt, das habe ich ein bisschen vorgegriffen. Das macht sie nämlich quasi in diesem Abschnitt nämlich irgendwie zweimal und dann kommt eben genau das, was Colin sagte, dass er das eben rausgefunden hat.
Genau.
Und in dem Moment kommen dann, ach nee, noch nicht, noch kommen nee. Colin, Anthony und Edwina noch nicht dazu. Warte. Ach so, genau. Und sie verschwören sich alle dazu, dass eben Kate auf jeden Fall versuchen sollte, auch die Kugel des Viscounts im See zu versenken. Und sie überlegt sich sogar, oh, vielleicht könnte ich dem ja mit dem Todesschläger sogar eine verplätten. Und vielleicht könnte es wie ein Unfall aussehen.
Ja, also was sie da für Pläne schmiedet, ist schon interessant. Und
passt ja zu den Bridgertons, sie wollen sich ja eh alle umbringen.
Das stimmt, aber ich finde es krass, wie Kate das so schon direkt für sich vereinnahmt. Was aber tatsächlich auch ganz spannend ist, ist so ein kleines Gespräch, was sich noch einmal ergibt, denn Kate ist ja ziemlich ungeduldig mit Blick auf die Uhrzeit,
ja,
weil sie überziehen ja nun auch die Zeit schon ziemlich. Jetzt ist es 3:45, das heißt, Anthony hat plus der 5 Minuten, die Kate den beiden geschenkt hat, ist er schon 20 Minuten mit Edwina zu spät, hat also schon fast die Zeit verdoppelt.
Mhm.
Und Colin beugt sich halt nur vor und sagt, du, ich bezweifle stark, dass mein Bruder ihre Schwester gerade schändet. Und
das ist aber schon ganz schön direkt, ne, von ihm.
Genau. Und Daphne möchte dann natürlich irgendwie auch wissen, worum geht's hier denn eigentlich? Und dann spricht eben Colin davon, naja, ich habe das Gefühl, Kate hat ein bisschen Sorge, dass Anthony ihre Schwester kompromittieren könnte. Und dann sind alle recht entsetzt darüber. Aber ja, bei Kate merkt man einfach, okay, ich habe hier aber eigentlich gerade ein mulmiges Gefühl, weil so Arbeitszimmer, ich sag nur Arbeitszimmer.
Mhm. So ist es. Und deswegen plant sie dann eben auch diese eventuellen Unfall-Totschlag-Dinge gegen Anthonys Kopf.
Genau.
Ja. Aber dann wechseln wir die Szene ein bisschen zu Anthony, ne? Mhm. Denn der schaut auch gerade auf die Uhr und wartet in seinem Arbeitszimmer gerade auf Edwina. Ne?
Richtig.
Normalerweise legt er sehr großen Wert auf Pünktlichkeit, aber er denkt sich, ah, so eine Verspätung, die würde Kate so richtig quälen und das fände er gerade richtig gut. Und ich denke so, ach Mann, warum ist er so? Ne? Also das ist echt, also er legt es ja richtig drauf an, aber er stellt auch fest, dass diese Verspätung eben auch gar nicht seine Schuld ist. Ne?
Genau. So denkt dann eben auch, er wäre eigentlich ganz pünktlich losgezogen, aber Edwina braucht eben noch ein wenig Zeit. Also sie scheint sich eben entsprechend fertig zu machen, dabei ein bisschen mehr Zeit entsprechend zu brauchen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das wird hier nicht erwähnt, meine ich, aber wahrscheinlich ist das zwischen den Zeilen so ein Ding, dass Anthony gar nicht gesagt hat, hey, die erwarten uns in einer halben Stunde unten,
ja,
sondern dass er einfach nur gesagt hat, hey, wollen Sie nicht mit uns allen Crockett spielen? Ihre Schwester ist auch dabei.
Ja.
Und Edwina nimmt sich jetzt halt die normale Zeit, die sie für sich eben meint, angemessen zu brauchen, um sich dafür fertig zu machen. So. Und Anthony genießt es halt in der Zwischenzeit in seinem Arbeitszimmer zu sitzen und zu warten und sich das gequälte Gesicht von Kate entsprechend vorzustellen.
Ja.
In dem Moment, wo er sich aber auch so ein bisschen denkt, boah, es könnte aber auch ganz schön anstrengend werden, wenn die Frau immer so lange im Badezimmer braucht, gefühlt, hört er auch schon ihre Schritte auf den Stufen.
Mhm.
Und Edwina kommt dann in ihrer reizenden Gestalt auch auf ihn zu.
Mhm.
Und dann denkt er eben auch, ja, es ist ein herrlicher Anblick. Aber irgendwie bin ich da leidenschaftslos, ne? Sie ist in jeder Hinsicht zwar bezaubernd, sie ist vollkommen, sie ist anmutig, ihre Augen strahlen. Jeden Betrachter würde sie easy gefangen nehmen. In mir löst sie nichts aus.
Ja.
Schade eigentlich, aber deswegen ist sie auch so perfekt für meine Pläne.
Ja, genau. Er denkt sich ja, Begehren wäre schon irgendwie nett gewesen, doch Begehren konnte eben auch äußerst gefährlich werden, ne? Dementsprechend
Genau. Perfekte
Choice eigentlich. Und deswegen meinte er, er hätte lieber, jedenfalls konnte aus Begehren eher Liebe werden als aus solidem Desinteresse. Ich finde, Genau. Solides Desinteresse ist irgendwie ein geiler Diss.
Ja, lass uns das mal in unseren Wortschatz aufnehmen.
Also was, das was hältst mir du? Solides Desinteresse.
Ja, ist so. Ja, Mona, was hältst du von Fußball?
Solides Desinteresse.
Erweckte mir solides Desinteresse.
Das finde ich großartig. Das kann man auch auf sehr viele Lebenslagen anwenden.
Das ist noch geiler als meine Standardantwort. Das könnte mir nicht egaler sein, aber das ist,
stimmt.
Das sind diese Formulierungen, wenn du jemanden nicht adelig gedisst hast, das ist nicht richtig so barock. Nee.
Hochgestochen dissen.
Ja, es ist so ein bisschen, das ist der Victorian Diss, so will ich ihn mal nennen.
Ist evolutionär benachteiligt, so meinst du?
Ja.
Ja, ja. Ja. Geistig gering ausgestattet. Ja, ich habe sehr viele davon auf Lager. Ich benutze sie nur viel zu selten. Aber andererseits, ich bin auch meistens nicht so gemein zu Menschen. Meistens.
Naja, das ist das eine, aber das andere ist auch, und vielleicht werden damit ein paar Leute relaten können, ich möchte mich einfach mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, alle von uns, die hier gerade anwesend sitzen oder gerade zuhören, hatten schon mal irgendeine Diskussion am Laufen, die muss ja gar nicht schlimm gewesen sein, aber dass man sich im Nachhinein denkt, Mist, hätte ich mal das und das dann gesagt, dass einem die Schlagfertigkeit fehlt.
Das habe ich
mit solchen Sachen dann nämlich auch, dass ich mir denke, Moment, eigentlich habe ich doch darauf die perfekte Antwort. Warum fällt sie mir denn jetzt nicht ein?
Ja.
Und kaum ist es 5 Minuten später so, Mist, und jetzt ist der Moment vorbei.
Ja, es ist wirklich so. Ich habe das richtig oft sogar, dass ich dann so Situationen noch ewig lange auch abends oder am nächsten Tag oder so im Kopf noch durchspiele und dann, ach, das ist so schlimm. Mein Gehirn lässt mir dann immer keine Ruhe. Das ist furchtbar. Ich kenne das.
Ja, ja, voll.
Gut, auf jeden Fall. Sie würde halt immer noch eine gute Braut abgeben, ne? Stellt er dann fest. Und er sagt, okay, wir sollten uns dann gleich mal auf den Weg machen. Die anderen haben bestimmt schon den Parcours abgesteckt. Und Anthony nimmt sie dann auch beim Arm und sie laufen dann eben in Richtung des Croquetfeldes. Ich finde das auch so geil, wie er ja mit Kate immer alles so haarklein zählt. Und hier mit Edwina ist es jedes Mal so mit, ja, sie redeten übers Wetter, sie antwortete übers Wetter. Ja, dann haben sie noch mal eine Rückfrage gestellt, Punkt. Also wirklich so. Das Gespräch könnte nicht egaler sein zwischen den beiden, ne?
Ja, und vor allen Dingen auch nicht inhaltsloser. Ja. Also genauso schreiben sie es ja auch mit, ach ja, ich, ne? Sie reden dann auch noch über das Wetter von gestern und vorgestern.
Ja.
Und natürlich geht sie höflicherweise drauf ein, dann schweigen sie ganz lange und auf einmal überrascht sie ihn, indem sie nämlich fragt, was haben sie an der Universität denn eigentlich studiert?
Ja, finde ich richtig cool, dass Edwina da so von sich aus dann auch was ihrem Charakter entsprechendes auch erwidert, weißt du, das ist so nicht dieses so, sie passt sich immer nur den ganzen Normen an der Gesellschaft, sondern sie ist jetzt so, sie ist halt eine Lesemaus, ne, und sie ist halt sehr interessiert daran, eben jemand Gebildetes zu haben, und das finde ich richtig cool, dass sie da jetzt auch dann raushaut und sagt, ja, was haben sie denn studiert, ne?
Ja. Genau. Vor allem, weil sie ja eigentlich, wie Isa schon sagte, einen Gelehrten haben möchte, und zwischen den Sheffield-Frauen gab es ja in der Vergangenheit schon dieses Gespräch, im Sinne von, vielleicht kommt er aber einem Gelehrten relativ nahe, wenn er zumindest ausreichend gebildet ist.
Mhm.
Und Anthony will darauf anscheinend am Anfang gar nicht so richtig eingehen, weil er nur sagt, das Übliche. Und dann wird Edwina nämlich ungeduldig und sagt dann eben, ja, aber was ist denn das Übliche?
Ja.
Ja, Geschichte, ein wenig Literatur. Und da wird sie dann entsprechend hellhörig und erzählt dann eben auch, dass sie gerne liest, und dann sprechen sie eben auch darüber, was sie gerne liest. Und dann sagt sie eben, dass ab und an macht sie eben auch mal Ausflüge in die ein oder anderen philosophischen Texte. Und Anthony scheint aber mit Philosophie gar nicht so wahnsinnig viel anfangen zu können, weil er dann nämlich darüber nachdenkt, puh, ne, die Lektüre von Aristoteles, von Bentham, Descartes, da muss ich Kate schon irgendwie beipflichten, dass, boah, damit kann ich irgendwie einfach nicht so viel anfangen. Ne? Ich kann mein Leben halt auch gut selbst.
Warte. Nee, okay, geht. Nicht so wie Salem hat vorhin irgendwie, ich glaube, 50 Mal genießt. Dann war dann nämlich, er stand auf dem Teppich. Wir mussten so lachen. Ja.
Sagt dann eben halt auch, naja, ne, ich kann mein Leben halt sehr gut selbst in die Hand nehmen, und das wiederum wundert Edwina, in die sie Pflichten meiner Schwester bei, dass ich diesen historischen Moment noch erleben darf. Moment, wo habe ich eine Kladde, wo habe ich einen Stift? Das muss ich notieren.
Das wird in die Geschichtsbücher eingehen, so ungefähr. Ja, was ich übrigens sehr witzig finde, er betitelt sie als Blaustrumpf. Er sagt, für einen Blaustrumpf hätte er sie nie gehalten. Und Blaustrumpf ist eine historische ja, bisschen abfällige Bezeichnung für literarisch gebildete oder politisch interessierte Frauen.
Wow.
Mhm.
Wow.
Bin ich voll drüber gestolpert. Ich so, oh, warte mal, das muss ich herausfinden. Was bedeutet das? Das habe ich nämlich noch nie gehört vorher.
Ich auch nicht, aber ich habe vergessen, es zu recherchieren.
Gut, ich weiß allerdings gerade nicht mehr, woher das kam. Ich habe es mir nicht gemerkt. Aber auf jeden Fall ist das, das bedeutet das. Genau. Ja, und dann ist es eben auch so, dass, genau, das historische Ereignis mit, dass er ja Kate beipflichtet. Abschätzig guckt Anthony sie dann auch so von der Seite an und dann so, ja, sie sind ja noch impertinenter als sie auf den ersten Blick. Was ist denn hier los, ne? Aber
ganz schön beleidigend eigentlich, ja, oder? Also das habe ich in dem Moment nicht verstanden, weil im Endeffekt sagt ja Edwina nur, okay, es wundert mich, dass sie meiner Schwester beipflichten. Sie sind auch impertinenter, als sie auf den ersten Blick durchscheinen lassen, oder? Ich denke so, wow, Alter, so weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Bin ich die Einzige, die das jetzt mega beleidigend gelesen hat?
Ich finde das auch ziemlich beleidigend. Aber sie wendet das ja ab und sagt, ach, nicht auch nicht viel, also nicht halb so impertinent wie Kate. Und naja, das steht außer Frage.
Die Arme,
ich denke so, okay, alles klar. Vor allen Dingen eine Frau, die einfach nur weiß, was sie mag und halt eben auch mal was sagt, ist dann gleich impertinent und ein Blaustrumpf oder was? Also, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber gut, aber das sind die Gesellschaftsnormen, ne, zu der Zeit.
Ja, aber es ist, ich weiß halt auch nicht, irgendwie fand ich es in dem Moment einfach sau merkwürdig, weil ich mir denke, okay, Anthony, wunderbar, wir haben es verstanden, du hast hier einen irrationalen Plan für dein Leben geschmiedet, du hast mit Edwina die perfekte Kandidatin gefunden, nichtsdestoweniger willst du sie aber ja noch davon überzeugen, dich zu heiraten und du knallst dir einfach vor den Latz, dass sie mega impertinent ist. Also, hallo, das wird für mich, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht denke ich ja auch gerade viel zu modern. Wer weiß, wie sich Mona vor 200 Jahren verhalten hätte, aber so die heutigen würde ich sagen, aber weißt du was, geh Crockett spielen, ich gehe wieder nach oben, ich habe ein Buch da liegen. Also ich hätte ihn da einfach stehen lassen, ohne Scheiß.
Ja, das gehört sich halt einfach nicht, ne? Das ist halt das Ding. Aber ich finde irgendwie, ist Anthony manchmal auch eine Sozialkartoffel, oder? Also irgendwie,
ja, voll.
Weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall kommen sie dann da an. Er merkt auch, dass Edwina sich so ein bisschen Kichern unterdrücken muss. Also sie scheint es nicht so besonders negativ aufgenommen zu haben, das Ganze. Und dann sehen sie eben auch auf dem Croquet-Spielerfeld, wie auch immer, dass die anderen da schon stehen und eben müßig ihre Schläger schwingen, weil sie eben alle warten. Und dann, ah, verdammt, wir sind natürlich sehr spät, ne? Und er vergaß dann völlig, dass er sich ja in der Gesellschaft in der Frau befand, die er eigentlich heiraten möchte. Denn er haut raus, sie hat den Todesschläger. Und da endet dann auch das Kapitel.
Oh ja. Ja. Es startet mit einem vielleicht und endet mit einem Todesschläger. Wenn man den ganzen Kontext zwischendurch gar nicht hat, klingt das schon ziemlich unheilvoll.
Vielleicht Todesschläger.
Ja. Heieiei.
Heieiei, genau. Ja, ihr Lieben, das war Kapitel 9. Und haben wir denn Community Time, Monier?
Haben wir. Im Discord auf jeden Fall, bei Instagram nicht. Da muss ich mich im Nachgang auch noch einmal entschuldigen. Ich habe dann nämlich einmal einfach Copy-Paste beim Text gemacht und dann gemerkt, Moment mal, Kapitel 8 und 9, hier 7 und 8 nehmen wir ja gar nicht auf, sondern 9 und 10. Da musste ich noch eine Korrektur hochladen. Aber wir haben bisher von Lady Lyschka eine Nachricht, die zu Kapitel 9 sagt, nichts hat sie provoziert, Anthony. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort und der Einzige, der provoziert hat, warst du. Ja. Woher weiß Kate, dass es die rote Kugel war, die Daphne versenkt hat? Die Farbe wurde nicht erwähnt, oder? Und süß, wie Kate von den anderen so vertraulich mit einbezogen wird. Guck mal, dann ist uns genau das Gleiche aufgefallen wie einer unserer HörerInnen. Finde ich sehr spannend. Und das war's dann tatsächlich aus dem Discord auch schon.
Wir haben bei Spotify noch Kommentare bekommen. Und zwar hat uns Susa geschrieben, dass sie nach der letzten Bridgerton-Folge erstmal uns zum Einschlafen gehört hat. Und dann durfte sie mit einem Ohrwurm von Come As You Are ins Bett gehen. Weil wir ja gesagt haben, so seid wie ihr sein wollt, ne? Und alle gut, so ungefähr. Finde ich sehr gut. Ist ein großartiges Lied. Also, ne? Come as you are, as you are. Ja, bisschen Nirvana-Liebe. So, dann hat uns Namida Usagi geschrieben, und zwar zu sehr alten Folgen, denn es geht um Staffel 2, Episode 2 von Downton Abbey.
Oh, wow.
Ja. Sie findet es nämlich nicht in Ordnung, dass Edith sich auf Mr. Drake lässt, ne? Also, dass sie sich da drauf lässt. Wir erinnern uns ja noch an die ganze Geschichte, dass er da mit Mr. Drake einmal bisschen, war das mit Mr. Drake?
War Mr. Drake derjenige? War Mr. Drake derjenige, der eigentlich verheiratet war,
ja,
bei
ja.
dem sie auch Traktor fahren lernt
ja,
und so?
Ja. Ich meine, genau, das war damals. Und sie findet das nicht okay. Ich weiß ja auch, dass er sie weiß ja auch, dass er verheiratet ist. Ja, das stimmt. Sie findet es von beiden nicht richtig. Das stimmt. Das fanden wir damals auch sehr, sehr nicht gut. Und sie scheint das ja auch im Nachhinein nicht schlimm zu finden. Ja, das stimmt. Das hat Edith ja nie, dass sie da anderen voll wehtut und irgendwie dann merkt, ach, oh, naja, Hauptsache ich hatte meinen Spaß. Das kennen wir ja sehr gut von ihr.
Ja, voll.
Aber sie kriegt ja noch einen guten Turn, ne? Spoiler für die Zukunft.
Das stimmt. Wobei, ne, also ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr so richtig, was wir damals dazu gesagt haben, außer dass wir es voraussichtlich auch immer noch nicht gut gefunden haben.
Ja.
Aber wenn ich halt auch so gerade nochmal drüber nachdenke und versuche, das in einen Kontext zu setzen, wir müssen uns ja einfach mal überlegen, der Mr. Drake ist ein, so behaupte ich mal, deutlich älterer und bereits verheirateter Mann, der aber auch schon Kinder hat, meine ich mich zu erinnern.
Ja, hat er.
Während Edith zwar durchaus Anfang 20 ist, aber bezüglich solcherlei Erfahrungen ja überhaupt nichts mitbringt. Das heißt, eigentlich ist sie ja total naiv. Und,
ja.
Und da frage ich mich jetzt, gerade spontan...
Hat sie das zu Ende gedacht?
Ja, also zu Ende gedacht hat sie es auf gar keinen Fall. Aber inwieweit man da, obwohl Edith ja schon alterstechnisch ja auch als erwachsen gilt, ob man ihr da die Schuld so doll in die Schuhe schieben kann oder ob man sie da nicht eigentlich schon fast eher wie ein Teenager betrachten müsste, die da einfach noch ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, Mr. Drake hätte sie manipuliert, aber die da einfach noch beeinflussbarer ist und als die Schwester in der Mitte, die immer unterschätzt worden ist, von der Familie sowieso ganz stark, dass das einfach die ersten Schritte waren für eine erste Erfahrung. Damit möchte ich es nicht verteidigen, überhaupt nicht. Ich finde es immer noch scheiße, dass sie es gemacht hat.
Mhm.
Von Mr. Drake finde ich es aber noch beschissener, weil er müsste erst recht Verantwortung dafür übernehmen und dürfte es nicht machen. Also
ja, das stimmt. Also ist halt beides schwierig. Sie findet auch, ich sage jetzt einfach mal sie, weil ich es tatsächlich nicht weiß, aber ich würde jetzt bei Usagi tatsächlich auf eine weiblich gelesene Person tippen. Deswegen
ja.
sage ich das jetzt. Wenn es falsch ist, korrigiert mich bitte. Genau, deswegen... Ne. Ich finde, Edith ist ein echt schwieriger Charakter. Manchmal habe ich auch sehr Mitleid mit ihr, aber manchmal denke ich mir auch, Karma, ne?
Mhm.
Ja, kann ich auch verstehen. Und das Gleiche in Grün eigentlich für Mary, denn sie spielt oft mit dem Feuer und erschreckt sich dann, wenn es brennt. Ja, finde ich sehr,
ja.
sehr treffend formuliert. Und zur Folge 6 hat sie uns auch nochmal geschrieben, dass sie Marys Verhalten auch schwierig finde. Welche Folge war denn das? Wohlstand, Ruin, Flüchtlinge und Pseudo. Ja, ach, das war das mit, nee, aber war das schon das mit dem Convalescent Home, wo sie da den, doch, das muss ja, mit Pseudo-Erbe, das muss ja der Typ sein, der mit den Verbrennungen und so, das muss ja das gewesen sein, ne, mit, wenn das die Folge war.
Ja, Staffel 2,
ja.
auf jeden Fall, das
ja.
war.
Ja, das ist die Kriegsstaffel, ne, deswegen.
Das ja, muss, ja, das, ja. Das ist genau die Staffel und ja, das ist mit dem Mann, der ja behauptet, er wäre der erste Verlobte von Mary gewesen.
Ja, genau. Ja, und sie sagt ja jetzt, genau, also Marys Verhalten ist halt, findet sie halt sehr schwierig. Irgendwie hält sie sich ja wieder mehrere Hintertürchen offen. Ja, stimmt, das war das mit Matthew, ne, auch mit der Geschichte.
Mhm.
Klar, sie ist eine ziemlich festgefahrene Situation mit Richard, genau, stimmt. Ah, da war sie schon mit Richard verlobt. Voll der Mist, aber keine Frage, aber ich finde es auch nicht okay, gleichzeitig immer noch so Ansprüche auf Matthew zu erheben, ja. Das hatten wir, glaube ich, damals auch kritisiert. Der Zug ist mit dem aktuellen Wissensstand eigentlich längst abgefahren und Mary kann einfach nicht loslassen. Ja, das stimmt. Was ich auch verstehe, aber es für alles andere auch erschwert. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, dass wir das damals auch so bewertet haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau.
Das ist halt auch schon lange her, ne? Wann wurde die Folge veröffentlicht?
Sehr lange
her. 3 Jahre früher.
Ja, aber wirklich, das ist, glaube ich, echt vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren oder irgendwie so. Oder 3
nee,
Jahren sogar schon.
Nee, das ist länger her. Aber überleg mal, seit fast 4 Jahren
aber
existiert unser Podcast. Wenn das Staffel 2 von Downton Abbey war.
Ja, Staffel 2, Folge 6. Das könnte aber schon ein Jahr, da hatten wir schon ein Jahr den Podcast, glaube
ja,
ich.
Ja, aber ne, deswegen. Aber es sind ja 6 Downton Abbey Staffeln und 3 Filme. Von daher glaube ich nicht, dass das erst 1,5 bis 2 Jahre her ist. Weil wir sind ja jetzt auch schon bei Bridgerton zwei Bücher am Besprechen und haben auch da schon zwei Staffeln durchgehauen.
Stimmt.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, ganz am Anfang war ja auch unsere Podcast-Struktur noch so, dass eine Serienfolge auch eine Podcast-Folge war. Das heißt, da haben wir ja noch nicht gesplittet.
Ich glaube, da haben wir noch nicht gesplittet. Da hast du recht, weil das nämlich Punkt 2 oder so war.
Deswegen, also ich glaube, das ist so 3 bis 4 Jahre her.
Ja, das stimmt.
Verrückt.
Boah, das ist wirklich lange her. Die Folge ist ich guck mal gerade, kann ich das sehen hier? Ohne jetzt irgendwie 100 Jahre scrollen zu müssen. Nee, geht leider gerade nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auch immer wieder, auch über alte Folgen nochmal kurz zu sinnieren und eben dazu auch Fragen zu bekommen. Deswegen Dankeschön an alle, die eben auch die alten Folgen jetzt nochmal hören oder vielleicht auch gerade erst angefangen haben. Wir sind sehr happy und wir freuen uns sehr darüber. Also dann Grüße in die Vergangenheit, Zukunft, weil ich weiß nicht, ob sie dann jetzt die Folgen schon hört oder ob sie die erst in ein paar Jahren oder so hört. Deswegen Grüße gehen raus.
Ja, auf jeden Fall.
Ich antworte aber auf jeden Fall unter die Spotify-Kommentare auch in der Regel direkt, weil dann sehen die zumindest da die Antwort, hoffentlich.
Aber es ist irgendwie, finde ich, in der ganzen Dimension bekommt der Satz, die Vergangenheit holt dich ein, nochmal eine ganz neue Bedeutungsebene.
Ja, gut.
Ja, von der Vergangenheit mit Blick auf die Zukunft, aber zurück in die Gegenwart,
oh Gott,
würde ich sagen. Wir gucken jetzt noch Back to Future.
Ja, Back to the Future,
Teil 1. Wünschen euch noch einen wundervollen Tag.
Wir gucken einfach rückwärts, damit es noch verwirrender ist. Dann gucken wir Teil 3 zuerst und dann.
Ja, richtig.
Oder erst Teil 2, dann Teil 1 und dann Teil 3 oder irgendwie so.
Oh ja. Quatsch. Oh Himmels Willen.
Oh Gott.
Ey.
Ja. Gut, wir machen das jetzt mal nicht, sondern wir verabschieden uns jetzt. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart.
Wünschen euch noch einen wundervollen Tag und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren.
Genau, bis dann.
Bye.